Danke vielmals für das Gebet, durch den Gesang, den wir geführt worden sind. Danke für euren Dienst. Und wir sind auch natürlich in Gemeinschaft mit den Kindern und den Personen, die dort einen Dienst haben. Darum habe ich vorhin ein bisschen mit dem Hans-Uli gesagt, ja, darfst du nicht so sagen, wir haben sie verräumt, wir kennen uns gut, ich darf ihm das schon sagen. Daheim in unserer Gemeinde haben wir so seit 5-6 Jahren eine Strategie entwickelt, wo wir sagen, irgendwie, Kind ist nicht gemeint von morgen, ist gemeint von heute. Irgendwie müssen wir schauen, dass wir, sobald ein Kind geboren ist, wenigstens von 0 bis 16 muss etwas in der Gemeinde laufen, versehen, dass wir irgendwie nicht Lücken haben und auch, dass Leute durch die Lücken anfallen und nicht mehr Beziehung haben zur Gemeinde. Weil wir haben gemerkt, weil manchmal die Eltern nicht wegen Kind in die Predigt bringen, kommen wir eigentlich mehr zur Situation, wo die Eltern sagen, ja, jetzt ist es Sonntag, jetzt wollen wir auf und in die Predigt gehen. Oder? Das ist ganz interessant, was die Chemie, die sich dann entwickelt, wie Begeisterung da ist. Begeisterung für Gott, Begeisterung für das Reich Gottes. Und ihr habt sicher im Emmental hier viele Ideen für das so. Und ich darf es gerne wieder anders machen. Und es ist gerne verbunden mit Berufungen. Leute haben gerne Farbe und haben Persönlichkeiten. Weil heute Morgen jemand fehlt, ist eine andere Person eingesprungen, für Klavier zu spielen. Jede Person macht es ein bisschen anders und macht es mit den Gaben und Aufgaben, die der Herr schenkt und erneuert durch den Heiligen Geist. Das Thema kennt ihr. Das sind nicht Höflichkeitsformen, was ich jetzt sage. Ich bin nicht ein Spezialist über das Thema Heilige Geist. Ich bin ein normaler Täuferprediger, Pastor, der Vollzeitler ist. Ich bin eigentlich ein Generalist, sage ich Französisch. Das ist, ich bin nicht der Doktor, das sind die, die so alle Themen behandeln, aber Käse wirklich gründlich. Das sind die Hausärzte, oder? Die schauen, dass man die gute Pille bekommt. Manchmal machen sie sich trompieren oder merken nicht, was der Spezialist eigentlich hat gesehen. Eigentlich hat er die Schlange so gesehen, dass jetzt die Person eine Lungenentzündung hat. Aber wenn man aber noch kurzsichtig ist, noch dazu, dann ist man, tut man so mit den Grenzen schon. Was der Herr uns schenkt. Und ich kann trotzdem mit dem arbeiten, was Gott ihm gibt. Etwas von der Gemeinde, das ich gerne durchsage, wir versuchen immer wieder mit der starken Seite der Leute zu arbeiten. Die Schwächen kommen sowieso mit. Die sind ja da. Und wenn man eine Kultur entwickeln kann, wo man das Positive in den Leuten sieht, es geht nicht um eine positive Philosophie. Es geht nicht darum, dass man die Leute streicheln und sagt, du bist sowieso gut. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass man die Leute wirklich zu Jesus führt. Dass sie Erneuerung und Bekehrung erleben und dass sie einer Herrschaft unterstellt werden. Die Herrschaft Gottes. Solange als das Programm nicht da ist, dann ist man nicht auf einem guten Boden. Das ist alles so ein bisschen sumpfig. Und dann ist man in so einem Moos. Und es braucht eben ein Fundament in unserem Leben, dass wir gut vorwärts gehen können und gut bauen können. Von dem hat Jesus ja auch geredet. Und dann ist es wichtig, dass man eben auf dem Weg miteinander darf gehen und einfach das darf fördern, was Gott in uns hineinlegt und erneuert durch die Heilige Geist. Und wenn ich sage, ich bin eher so ein Generalist, jemand, der so ein bisschen allgemein arbeitet, habe ich trotzdem so eine persönliche Biografie im Thema Heilige Geist, die ich gerne ein bisschen persönlich erzähle am Morgen. Eigentlich ist es so gewesen, das ist übrigens da eine in der Gebetszeit, wo wir hier mit der Gemeindeleitung haben erlebt, wo wir noch so einen stillen Moment hatten vor Gott, wie überhaupt das Thema anpacken. Und dann habe ich so den Gedanken bekommen, ich soll einen Vorspeis machen und einen Hauptgang und noch ein Dessert. Und das sind eigentlich so die drei Stichwörter, die auf diesem Programm sind. Das ist etwas, was ich so spontan bekommen habe für euch. Und versuche das so zu machen. Gestern Abend haben wir zwar noch das Apéro gehabt, wo man ein bisschen verweigert hat. Weil Jesus hat ja so erstaunlicherweise Wein vermehrt, ganz am Anfang so von seinem Dienst. Der Herr Jesus, als er Wein vermehrt hat, hat er auch nicht hat er irgendwie auch gesagt, dass seine Mutter ist noch nicht Zeit, aber hat gleich so ein Geschenk, Schochzeit gesehen, oder? Ein Geschenk vollbracht. Und eigentlich nach der Wein, die Wandlung vom Wasser zu Wein, ist nachher im Johannesevangelium Tempureinigung. Das ist ganz interessant. Das sind eigentlich so strategische Sachen. Wenn Jesus seinen Dienst anfängt, tut er fangen im Tempo Ordnung machen. Das ist eigentlich das Bild, auch was bei uns passiert, auch was in der Gemeinde passiert. Natürlich ist viel so Unordnung außerhalb von unseren Kapellen und Gemeindeorten. Und Orten, wo man das Evangelium predigen. Aber bevor als wir das Evangelium rausbringen können, braucht es manchmal zuerst Ordnung im eigenen Haus. Was für Ordnung? Ordnung, wo der Chef eben Chef ist. Wo wir eben am Chef untertan werden. Auf das, was der Heilige Geist tut, zeigen und führen, dass wir da können, das wirken. Ich sage es mit anderen Worten, wo Jesus seinen Dienst in Jerusalem wirklich angefangen hat, sind die Leute verrückt worden. Nicht zufrieden gewesen mit ihm. Und ähnliche Sachen findet man noch in den anderen Evangelien. Du hast jetzt bewusst noch so ein paar Bibelworte am Anfang sagen, bevor ich nicht zu den persönlichen Aspekten von meiner eigenen Biografie komme. Da würde ich gerne noch ein bisschen etwas so sagen, so von der Basis im Evangelium. Interessant ist zum Beispiel, das, was ich jetzt habe gesagt, ist beim Johannes 2. In Matthäus Kapitel 4, oder wir finden es so bei Markus im ersten Kapitel, Matthäus 4, Vers 1, heisst, nach der Taufe vom Herr Jesus, während der Taufe ist übrigens noch die Stimme gekommen vom Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Das ist auch ein Werk, das der Heilige Geist ausübt. Das sind die Passage im Neuen Testament, wo man merkt, dass da so eine Mitarbeit ist bei Gott, oder? Der Vater im Himmel, der Heilige Geist, wo du kommunizierst, und Jesus, der gesendet ist, oder? In der Trilogie passiert nachher so viel. Nachdem, dass die Taufe von Jesus ist vollbracht worden, durch Johannes Täufer, ich will die Geschichte nicht erzählen, die kennt ihr. Ich gesagt, Matthäus 4, Vers 1, dass der Geist, der Heilige Geist, Jesus in die Wüste dort hineinführen. Und dann ist die Geschichte von der Versuchung Jesu. Also, es ist interessant zu sehen, am Anfang vom Dienst Jesu, das ist nicht der Anfang, wo Jesus mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Das ist schon eine alte Geschichte. Das ist schon im Alten Testament. Das ist im Himmel schon lange vor. So. Das ist schon vor der Gründung der Welt, heisst ja, der Geist ist da gesehen und hat gewaltet über das Tohubohu oder über die Unordnung, die da ist gesehen. Die Theologen sagen, wahrscheinlich nach dem Sturz vom Satan, vom Luzifer aus dem Himmel. Aber es gibt verschiedene theologische Ansichten, das ist nicht das Thema von heute. Ich will nur sagen, es hat viele Geschichten, was der Heilige Geist mit Jesus macht. Es ist noch eine andere interessante Stelle, weil jedes Evangelium tut das so ein bisschen anders einführen. Es geht um einen gleichen Jesus, der so verschiedene Zeichen hat gesetzt am Anfang. Und heute Morgen zum Einstieg würde ich gerne noch aus Lukas lesen. Ich habe von Johannes geredet, von Matthäus und Markus, aber Lukas Kapitel 4. Das ist auch ganz am Anfang, wo Jesus hat den Dienst angefangen, heisst, er ist in verschiedenen Synagogen umgereist und hat predigt. Und nachher Vers 16, Lukas 4, Vers 16. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie er es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um voranzulesen. Und man reichte ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen. Geknechtigte in die Freiheit zu entlassen, zu verkündigen ein angenehmes Jahr des Herrn. Eigentlich sollte ich sagen, nach der Zürcher Übersetzung, ein Gnadenjahr heißt hier des Herrn. Und er tat das Buch zu, gab es dem Diener zurück und setzte sich, und aller Augen in der Synagogen waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen zu sprechen: Heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Ihr habt es gehört. Das ist die kurze Predigt, die der Herr Jesus in Nazareth hatte. Heute, was wir gelesen haben, ist erfüllt. Und die Erzählung geht noch etwas weiter, es gibt noch eine Diskussion, ob wer Doktor ist und ob ein Prophet in seinem Land kann überhaupt etwas sagen kann. Er ist ja der Sohn Josefs und so weiter. Und der Gottesdienst tut Schluss machen, indem es eine Schlägerei gibt. Oder, die Leute gehen vor die Synagoge raus, gehen auf den Berg hoch, auf den Hügel hoch und wollen Jesus nachstürzen, nur weil er eine kleine Predigt hatte, die die Leute aufgeregt haben. Weil er hat gesagt, der Geist Gottes ist über mir. Das ist ab heute so. Ab heute ändert etwas, was wichtig ist, weil die Leute freigesetzt werden dürfen. Ich tue euch das gerne so sagen, weil bei den Anfangsgeschichten, wo Jesus auf der Welt hat angefangen zu dienen, ist das Wirken vom Heiligen Geist beständig in der Nähe von Jesus. Das kann man so aus diesen Geschichten rausspüren, rauslesen. Es sind manchmal Leute, die sagen, ja, was wollt ihr mit eurem Heiligen Geist? Wie kann da die Bibel lesen? Ist gar nicht so viel gedreht vom Heiligen Geist. Das habe ich mal so gehört. Er hat gesagt, du musst es anders lesen, du musst andere Brille kaufen. Dann siehst du schon, dass der Heilige Geist mit dem Sohn Gottes, mit den Aposteln, mit der Gemeinde Jesu am Wirken ist. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, das so als Basis für zu sagen, dass die Geschichte, die Gott mit uns schreibt, heute, und das, was er geschrieben hat in der Vergangenheit, das ist nicht nur so darf ich sagen, geradlinig. Die Bibel ist nicht... Ich tue ein bisschen provozieren. Ich bin ein Jurassier, ich mache das hier und da. Die Bibel ist nicht ein Kochbuch. Excuse. Die Leute meinen, die Bibel ist wie ein Kochbuch. Wo muss ich da einen kleinen Vers suchen, wo mir passt? Versteht ihr? Das darf man schon. Einmal habe ich einen Südamerikaner gehört sagen, das hat mir noch so gut gefallen. Er hat gesagt, es gibt viele Leute, die haben so eine Bibel, die überall angezeichnet ist und überall gelbe Versen haben oder grüne. Und das ist das fünfte Evangelium. Das sind die Versen, die ihm passen. Also ich will nicht sagen, man darf die Bibel nicht ankreuzen. Machen das. Ich mache ja auch eine Bibel, die voll noch sitzen drin ist. Aber ich habe gerne auch eine Bibel, die nicht verkratzt ist. Weil die Bibel muss zu uns reden, wie sie ist. Es gibt so Bibelstellen, fürchte dich nicht, kleines Volk und so weiter. Das tut mir grau, schön farbig umstreichen. Der Vers nachher nicht. Verkauft alles, was ihr habt, du gebt es den Armen. Das ist, versteht ihr, das ist nie ein Unterstrichen. Ja. Ja. Was ich gerne sage, der Heilige Geist und Jesus und der Vater, die arbeiten zusammen seit langem. Aber durch das Kommen Jesus ist wie eine Intensität, die anders wird. Jesus, der das Werk vom Heiligen Geist einführt, vordemonstrieren. Der Jünger sagt, macht es gleich, wie ich es mache. Wie ich gesendet bin, sende ich euch. Und zuerst macht es mit 12 Leuten. Und dann macht es mit den 5 Frauen, die mit ihm sind und ihn finanzieren. Und dann macht es mit den 72 Jüngern, die 2 und 2 in die Dörfer Israels gehen. Und Wunder erleben. Und gleich, wie wir es gelesen haben, vom Lukas-Evangelium, Kapitel 4, eben, wo die Leute wieder sehen dürfen, wo Ohren wieder aufgehen, wo man die Befangenheiten, die man so inwendig hat erlebt, die die wegfallen tun, im Namen Jesu. Das ist etwas so Wichtiges. Das ist Strategie. Haben wir schon darüber gedacht, oder habt ihr schon eine Predigt darüber gehört, dass in Israel eine Zeit lang 36 Evangelisationsteams von Dörfer zu Dörfer gegangen sind und die Leute haben aufgefüllt? Das ist eine Strategie dringend. Ich sage ein paar Worte von meinem Werdegang. Ich gehe dort nachher die wichtigen Themen heute Abend und morgen ansprechen. Taufe vom Heiligen Geist, Gaben, Frucht vom Heiligen Geist. Ich komme natürlich dort, das tue ich morgen einführen. Und tue es ein bisschen einführen durch etwas Persönliches, wie ich da persönlich so ein bisschen offen geworden bin für das. Ich würde sagen, da ist man nicht so automatisch offen und Befürworter. Männer noch weniger als Frauen vielmals. Ich durfte aufwachsen auf einem Hof, wo drei Generationen zusammengelebt sind. Übrigens habe ich dort Deutsch gelernt in meinen jungen Jahren. Bis 7 ich nur Deutsch konnte. Und dann von einem Tag in den anderen, auf den anderen in die Schule kam. Und die ersten drei Monate habe ich einfach so mit durchgesucht, wie etwa Ausländer, die jetzt in die Schweiz kommen und da in die Primarschule reinkommen. Oder? Dann muss man nachher schauen, wie es geht. Ja? Zuerst muss man die groben Wörter lernen und dann noch die anderen auch wieder. Ja? so dann eine Woche, zwei, bin ich wirklich entmutigt gewesen. Der Herr hat genau geschenkt. Ja. Und mit der Zeit bin ich eben mehr frankophon geworden und Deutsch kann ich eben noch von der Kindheit her. Und hier und da fehlen mir ein Wort und ich danke, dass du mir das vergeben hast. Ich mache zu meiner Unterweisungszeit, als ich im 9. Schuljahr war, habe ich in die Unterweisung gehen. Und es war eine Zeit, wo ich gedacht habe, was ich möchte für einen Beruf haben. Ich wollte gerne Bauer werden. Und ich war in der Sekundarschule und der Lehrer hat gesagt, wenn man schon die Sekundarschule besucht, ist es nicht gut, ein Bauer zu sein. Das sind die, die dumm sind, werden Bauern. er hat es ein bisschen schöner gesagt, aber das ist, was ich verstanden habe. Und einmal hat er mir gesagt, wir haben jetzt die 5 Jahre geschult und ist das für nichts, wenn du nur ein Bauernlehrjahr machen willst. Und dann bin ich so unsicher geworden. Und dann war noch die Unterweisung und dann war ein Brauch in der Sonnenberg-Gemeinde. Wir sind beim Sammy Gerber. Ich habe ja mit ihm viel zusammengearbeitet. Wir hatten ja auch sehr gute Beziehung miteinander. Aber jetzt erzähle ich etwas, wo in keinem Buch steht, zwischen mir und Sammy Gerber, wo nachher die Zeit kam, wo man sich hätte für Dorf anmelden musste. Das hat man früher bei uns in der Sonnenberg-Gemeinde mit einem Brief gemacht. Oder wir müssen sagen, was bedeutet Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Bei den Heiligen Geist haben wir gar nicht gewusst, recht, was zu schreiben. Aber wir haben gesagt, ja, dass er gegeben wurde, ist der Pfingstenpunkt oder etwas so. Und nachher, wie man Jesus hat erlebt, und nachher, das Briefchen ist nachher Unterweisungslehrer gegangen, dann hat er das nachher vor dem Vorstand gelesen und der Vorstand hat beschlossen, dass wir getauft werden können. Und praktisch ist es so gewesen, dass eigentlich von Jahr zu Jahr alle ein Brief geschrieben haben, dass sie nur die bösen Buben, hat ein paar hier und da einen gegeben, die wirklich den Brief nicht geschrieben haben. Und die ganze Gemeinde hat mehr geredet von dem, der keinen Brief geschrieben hat, als von den 15 oder 20, die Briefe gekommen sind. Das ist das Klima, in dem ich vor dem Druck war. Und ich habe eigentlich den Mut genommen und bin zum Prediger gegangen und gesagt, eigentlich möchte ich mich nicht taufen lassen. Das ist nicht, weil ich ein schlechtes Leben haben möchte. Ich denke, dass es einen Gott gibt, aber ich habe keinen Kontakt. Er sagt, du bist ja von der Familie Geiser und dein Vater ist Diakon. Du glaubst doch, dass es einen Gott gibt, oder? Ich sage, ja, ich glaube schon, dass es eine Macht gibt, aber Kontakt habe ich keinen. und hat gesehen, muss das noch, wir dürfen die Betten und so weiter. Eigentlich nicht, das, nicht böse, aus Liebe, natürlich. Ich bin zu den Eltern gegangen und gesagt, ich bin nicht parat. Das war für meine Eltern ein Problem. Die Mutter ein bisschen mehr offen, doch, dass man vielleicht noch warten sollte. Der Vater hat gefunden, ja, das ist wirklich eine Unordnung in der Familie. Wenn man jetzt da doof nicht die Frage am Schluss von der Unterweisung. Und ich bin zum Schluss gekommen, ich muss wahrscheinlich den Chef hören. Der kleine Chef hier. Und hat einen Brief geschrieben, bin getauft worden, ist sympathisch gewesen. Das Problem hat nachher angefangen, weil eigentlich drei Wochen später war eine Evangelisation im Dorf, wo ich eine Bekehrung erleben durfte. Bekehrung muss man nicht unbedingt bei der Evangelisation erleben, wenn man die Hand aufsteht und für den Kunden. Aber so habe ich es erlebt. Man kann das ganz anders erleben. Und es ist ganz schade, wenn man denkt, wie ich mich bekehrt habe, so musst du auch. Versteht ihr? Das ist etwas von der Gesetzlichkeit, wenn man nachher sein Privaten mit Gott den anderen aufdrängt. Und der, wo ich Bekehrung erleben durfte, war übrigens am 1. April 1968. Das ist eine alte Geschichte. Es war noch so etwas ein bisschen Spezielles, weil ich war der erste Tag im Bauernlehrjahr. Und dann war nicht nur der Ruf, Jesus nachzufolgen, es war auch noch der Ruf, dem Herr Jesus zu dienen. Also bei mir war Prediger werden und Christ werden ist irgendwie im gleichen Päckchen. Darum sage ich hier und da, ja, das ist ein bisschen der Spass, den Gott mit mir gemacht hat am 1. April. Oder? Hat er etwas drin, wo ich eigentlich nur einen Teil davon wollte, weil ich lieber ein Bauer werden wollte oder so etwas. Ja, und ein bisschen mit Traktoren, Fusten. Nachdem hat mir übrigens gesagt, man merkt, du bist nicht mehr auf dem Laufenden mit den neuesten Traktoren. Ich habe es gut gehört. Ja. Ich würde euch gerne erzählen, dass ich nachher nach der Bekehrzeit habe ich so viel Feuer und Eifer bekommen, dem Herr Jesus nachzufolgen, auf die Bibel lesen. Und persönlich, es ist einfach sehr wichtig, ich sage dem, der geerbte Glaube der Eltern. Das ist etwas sehr Wichtiges, das ist ein grosses Geschenk, wenn uns die Eltern so ein Glaubensvorbild geben. Und das ist das, ich sehe, wie älter sie werden, wie mehr als das ein Geschenk ist bei vielen Leuten. Aber dass der geerbte Glaube ist noch nicht der persönliche Glaube. Persönlicher Glaube ist etwas anderes. Das ist, wenn man selber Beziehung hat und wenn es nicht mehr durch Papa und Mama geht, oder ist etwas, wo man direkten Draht hat mit Gott. Das ist natürlich wichtig. Und dann habe ich, als ich den direkten Draht durfte finden, bin ich so in der Periode gesehen, wo ich gemerkt habe, beim Lesen von der Bibel, ja, eigentlich sind ja nicht nur Täufer, die ich in die Gemeinde Kinder Gottes. Andere Christen sind ja wahrscheinlich auch gut. Habe ich für mich so gedacht. Und dann hat es eine Zeit gegeben, da bin ich schon noch zu den Täufern zu predigen. Dann ein Töffchen hatte, so, das war ein Mode, wenn man 16 Jahre war. Und dann bin ich einfach auch noch in die andere Gemeinde angefangen. Und so nach einem Jahr haben sie im Vorstand gesagt, ja, ich weiss gar nicht, wo du bist, wo du daheim bist. Ich sehe bei den Täufern, aber ich möchte gerne schauen, wie es bei anderen auch ist. Das sind ja auch Brüder und Schwestern. Und dann habe ich da so gesucht und habe gefreut, was die einen und die anderen haben gemacht. Und dann bin ich langsam auf die Frage gekommen, eigentlich bin ich nicht im richtig getauft worden, das war mein Problem. Irgendwie das Problem von der Taufe war vor der Bekehrung bei mir. Das hätte eigentlich so ein Nachher sein. Versteht ihr? Das war bei mir so ein Birchenmüsli. Dann habe ich nachher Bücher gelesen, auch über den Heiligen Geist. Und dann hat es geheißen, ja, wenn man Taufe vom Heiligen Geist will, dann muss man zuerst richtig mit der Untertauchungstaufe getauft werden vorher. Und bevor dass man Untertauchungstaufe hat, muss man zuerst bekehrt sein. Dachte, bei mir ist alles verkehrt. Und da bin ich so drei Jahre. Das ist kurz vor 20 habe ich erst den Mut genommen, wieder zum Grossemi, früher die älteren Leute, das ist der Prediger, der mich getauft hat, von Lerössi, der hat ja früher hier schon gedient. Er hat gesagt, Semi, für mich klappt einfach die Sache nicht. Eigentlich muss du, ich würde sagen, ich habe mich jetzt inzwischen bekehrt und ich würde gerne, dass du mich neunisch würdest taufen. Ich sagte, ja, das habe ich nicht gemacht. Das, ja, das habe ich dann noch nicht gewusst. Heute weiß ich auch, weil ich ein Prediger bin, dass die Prediger haben nicht gegeben, sie müssen neunisch taufen. Das ist ein bisschen, das ist eine kleine Unordnung gibt das in der Gemeinde. Was sagen die anderen Leute? Und er hat Täufer im Jura, ich weiß nicht, wie es im Emmental ist, die haben sowieso, zum Beispiel im Schottabell, hat man sich getrennt, die Untertauchungstaufe haben wollen, die Besprengungstaufe, also, das hat so viel Nöte gegeben. Und dann habe ich, Sammy hat natürlich gut können argumentieren und ich habe einfach gedacht, ja, ich muss ihm einfach eine gute Antwort geben. Und ich habe ihm gesagt, los Sammy, wenn du mich nicht willst, taufen, der hat es genug andere Leute, die das machen werden. Und dann hat er gesagt, lass ich mit dem Vorstand reden, wir wollen das prüfen. Und das geht dann zwei, drei Monate. Und dann habe ich gewartet. Und dann ist eine Zeit gekommen, wo ich wirklich durfte, wo sie haben, mutig gesagt haben, wir machen das. Er hat mir gesagt, zwar, ja, das ist nicht ein richtiger Taufe, das ist ein Therapietaufe. Das ist und dann hat es geheißen, ja, wir machen das nicht am sonnigen Morgen. Wenn das am sonnigen Morgen ist, dann haben wir den Chaos in der Gemeinde. Wir machen das am Freitag am Abend. Man sagt, für mich ist okay, wie die dem sagen, für mich ist es doof, für euch ist es Therapie. Und dann haben sie irgendwie müssen ein Taufbecken suchen. Dann haben sie mit den Baptisten zu Tramland geredet. Die haben nämlich ein Taufbecken. Wir Täufer haben kein Taufbecken. Das hat nachher Diskussionen gegeben, weil der Prediger von den Baptisten hat nachher noch so hochmütig gesagt, ah, jetzt versteht ihr endlich, wie man die Leute tut, richtig taufen, oder? Das hat nachher der Prediger, das Prediger-Ressentiment gegeben. Das war auch noch ein bisschen kompliziert gewesen. Dann haben sie nicht im Vorstand gesagt, wir tun selber ein Taufbecken kaufen. Oh, das Problem ist, der Vorstand hat, das ist ein peu la petite histoire, was ich jetzt tue, sage, kleine Geschichte, nicht wichtig, die brauchen nichts zu hören. Das Taufbecken hat 1300 Franken gekostet und der Vorstand hat gesagt, wir haben nur Kompetenz für 1000, wir müssen vor die Mitgliederversammlung mit diesem Thema, dann gibt es wieder ein Mess, oder? Und dann hat der Diakon gesagt, ich gebe 300 von meinem Sack und dann können sie mit der Kompetenz vom Vorstand das Taufbecken kaufen. Okay. Das Taufbecken wird heute noch im Lemo gebraucht. Das ist das, was dann gekauft worden ist, nach der Frage, die ich nachher kommuniziert habe. Aber für zu sagen, ich muss nicht verstehen, dass ich möchte in der Rechthaberei sein, aber das ist meine Biografie, wie ich da vom schlecht positioniert sein gegenüber der Gemeinde und gegenüber der Gemeindeverantwortung so ein bisschen mehr Nähe bekommen habe und so mehr ja, mit dem Herz können dabei sein. Und was wirklich der Vorstand hat, den Beschluss hat gefasst, sie sind zu dem gestanden. Und eigentlich, das hat dann später ausgelöst. Und wir haben ja nachher noch so eine Glaubensgrundlage bei der KMS, bei der Schweizer Konferenz, ein paar Jahre später ausgearbeitet. Da war übrigens in der Kommission der Hans Rüfenacht dabei gewesen. Und wir haben dann eigentlich geschrieben, dass die Taufform eben bei den Mennoniten eben verschieden die verschiedene Ausdrucksweise kann haben, weil ja Taufe ist ja nur ein Zeichen. Wir müssen auch wieder Taufe nicht das Gewicht zumessen, das sie nicht hat. Oder Taufe ist ein Zeichen von einer anderen Realität, die mit dem Herzen passieren muss. Und wenn man das Gewicht zu hart auf die Form der Zeichen setzt, dann ist man auch wieder nicht macht man nicht eine gute Bauerei, versteht ihr? Im Geist, in der Gemeinde. Und ich kann das wohl auch wieder sagen, ich persönlich, durch meine Biografie, tue natürlich auch als Prediger, wenn jetzt Leute taufen, ändern sie untertauchen, aber ich tue Leute auch mit Besprengungstaufe taufen. Weil ich überzeugt bin, und heute es besser verstehe als dann zumal, dass es eben nicht um Formen geht, es geht um Herzensbeziehung, um eine Beziehung mit Gott. Ich fahre noch ein bisschen weiter. Als ich nachher die Taufe erleben durfte, Therapietaufe, Beziehungstaufe für mich, ist so eine Frage gekommen bei mir, wie ist die Beziehung zu Gott mit dem Heiligen Geist? Das ist so, in den Büchern, die ich gelesen habe, im Thema Dauf, ist das, ich habe etwa 20 Bücher gelesen über das, in dieser Zeit. Und dann ist das wieder mehr aufgekommen, ja, wie kann man denn den Kontakt haben, wie es an Pfingsten versprochen ist, wo sind die Modelle, die ich nicht gekannt habe, die mich da könnte weiterführen. Und da bin ich so auf einer Suche gesehen, wo ich so ein paar Sachen, wo ich habe Fragen gestellt habe, bei Predigern, wo ich bei verschiedenen Gemeinden ein bisschen reingeschaut habe, und bin ich doch noch so am Suchen gewesen. Das hat dann irgendwie noch so einen Fortlauf bekommen. Wir haben auf unserer Bauerei im Jura etwa noch so Gäste gehabt, also die so treffen, also so, das hat er sicher auch so Gästezimmer, so eine Gästewohnung gehabt. Das war mal so eine Pfingstlerfamilie von Zürich bei uns in der Ferien gewesen, und die hatten einen Sohn gehabt, der ungefähr in meinem Alter war. Da haben wir angefangen von Traktoren reden und von Dorf und von Gemeinden und von allem, und von meinen Gästen. Da hat man gesagt, ja, das ist schön, was du hast erlebt da mit deinen zwei Dorf, aber du hast noch nicht den Heiligen Geist, hat er mir gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, was ich bin nicht ganz so überzeugt gewesen, was er mir da hat so argumentieren wollte. Und nachher, als ich 20 war, ist der Umstand, während der landwirtschaftlichen Schule bin ich auf Genf gekommen, wo ich bei einem Bau gearbeitet habe, wo dann mein Schwiegervater geworden ist. Ja, das ist eine Geschichte wie der, nicht ganz wie der Jakob und der Laban. Es hat ein paar Ähnlichkeiten, aber nicht ganz gleich. Ja. Er hat 5 Töchter gehabt, und die richtige bekommen. Ja. Ja. Die sind auch so bei der moderierten Pfingstgemeinde. Und bin etwa zu Predigt gegangen dort. Nicht so viel. Und es hat mir so ein paar Sachen immer gepasst. Aber ich habe gefunden, ja, zum Beispiel so Prophetien, die werden gerne von alten Damen gesagt. Und das ist irgendwie, hat mich so ein bisschen Angst gemacht. Ja, wenn da gemein so gesteuert wird von alten Damen. Aber das ist mein Erfahren von dem zumal. Zur gleichen Zeit hat es auch in Genf noch so eine Mennonitengruppe gehabt, wo mein Onkel, das war ein Bruder von meiner Mutter, und da haben sie mich etwa eingeladen, weil ich dort anfangen konnte, Predigt haben, vor etwa so 20 Leuten. Und das war auch eine sehr gute Zeit gewesen, weil ich dort ein bisschen pröbeln konnte. Bei meinem Onkel, es ist nicht gut gesagt, anfangen, ja, mit Kurzandachten. Und mein Onkel war ein bisschen speziell gewesen. Er hat gerne vor allen Leuten gesagt, in der Predigt, was gut und nicht gut ist, aber was ich vergessen habe oder was ich auch besser machen soll. Und das habe ich ja nie gemerkt von dem, was nicht geschickt ist. Für mich war das wirklich eine Chance gewesen, in der Gruppe so ein bisschen dürfen, Anfangsschritt machen für das Predigen. Und hier und da, am Sonntag habe ich gefällt, für wieder in die Pfingstgemeinde zu gehen, wo meine Tochter ist meine Freundin geworden. Dann habe ich immer noch das Zeug beobachten, wie es läuft bei moderierten Pfingstern, wo ich gedacht habe, ja, das sind schon zwei Welten, oder? Was bei den Täufern passiert, was bei den Pfingstern passiert. Und das hat irgendwie so Fragen bei mir ausgelöst. Ein tiefes Fragen. Als ich 24 war, haben wir geheiratet und sind eine Bibelschule, Emmaus. Emmaus, das ist, wir können sagen, so ein bisschen Rijona in französischer Schweiz. Zwar mit einem geschichtlichen, ein bisschen mit einem anderen Hintergrund. Das ist eine Bibel-Missionsschule, die von Dr. De Benoit gegründet worden ist. Er war ein Missionar in China, aus Mediziner, und hat wegen Gesundheit müssen in die Schweiz zurückkommen, weil es vielen Missionaren gefällt hat in China und in Asien hat er eben die Bibelschule gegründet. Das ist auch eine Geschichte, die eben zusammen mit dem Bibelresibund in der französischen Schweiz hat angefangen. Und was ich hier gerne erzähle, in der Bibelschule habe ich gedacht, werde ich sicher die tiefen Fragen, die ich hatte, im Thema Heilige Geist, werde ich sicher Antworten bekommen. Und da bin ich eigentlich nach ein paar Wochen schon relativ schnell enttäuscht worden, weil ich gemerkt habe, eigentlich in diesem Thema ist ein grosser Krieg zwischen den Christen. Ich nehme aus, vielleicht ähnlich wie auf St. Chrysona. St. Chrysona kenne ich weniger gut. Ich kenne es so ein bisschen durch meine Kollegen, Pastoren, die dort sind. Hat man entweder so den Eindruck gehabt, ja, da kann man, da muss man aufpassen mit diesen Themen vom Heiligen Geist, weil das bringt Unordnung in die Gemeinden rein. Und das ist so der Ton, den ich gehört habe aus den Kursen. Und dann, das war durch den Tag, und dann habe ich dann noch ein bisschen an der DTH in Lausanne gearbeitet. Inzwischen habe ich so einen Abschluss als Agro-Ingenieur, Zollikofen. Und dann habe ich noch so ein bisschen Geld können verdienen für unsere junge Ehe. Ich hatte so ein Budget für etwa 800 Franken. Dann ist es noch gegangen für so viel. Und dann, morgen bei Bibelschule, Nachmittag in der DTH. Und am Abend haben wir angefangen, mit dem haben wir in der französischen Schweiz Le Renouveau Charismatique, hat man geredet, aber die charismatische Erneuerung, haben so verschiedene Prediger von Frankreich, die meisten sind gekommen, haben so verschiedene Anlässe organisiert. Und dann hat es mich sehr spannend gedacht, ein Morgen Bibelshow, ein sehr klassisches gesehen, ein Nachmittag ein bisschen Geld verdienen, am Abend hören, wo man predigt über Wunder, über Krankenheilungen, über Taufe vom Heiligen Geist, das hat mich wirklich interessiert. Und so nach einem Jahr, ich wusste, ich bin ein Berner, oder das geht ganz langsam bei mir, vom Jura, die sind ein bisschen mehr direkt, aber das sind ja Berner, dann habe ich gedacht, eigentlich sollte ich beten, dass Gaben vom Heiligen Geist, einfach, dass die in mir noch so sollte bewegt werden. Und Deus hat gesagt, das ist nur die Zungenreden, die sagt, dass du den Heiligen Geist hast. Wenn du die Zungenreden nicht hast, dann hast du nicht den Heiligen Geist. Das habe ich in der Bibel so nie gefunden. Und andere haben gesagt, ja, du irgendwie müssen Leute dir die Hände auflegen, die eine apostolische Sendung haben innerhalb von Pfingstgruppen oder charismatischen Gruppen. Und solange es dir niemand, der diese Autorität hat, die Hände aufgelegt hat, wirst du das nie haben. Dann kannst du lang grübeln. Und das habe ich eigentlich auch nicht im Neuen Testament gefunden. Und dann, durch das Suchen so, bin ich endlich so zu einem Moment gekommen, wo ich habe Gott gesagt, los, jetzt höre ich auf, beten für das Zeug von der Geistesgabe und Geistestauf. Ich möchte einfach sagen, du bist der Chef, ich möchte dir dienen. Wenn du mir irgendetwas willst, dann gib mir es dir. Ich will nicht da eine Versammlung springen, mir Hänge auflegen, links und rechts. Du tust einfach den führen. Das war ein Gebet nach diesem langen Prozess, etwa so mitten in der Bibelschulzeit, wo wir 3 Jahre waren. Und eigentlich hatte ich das Gebet auf, würde ich sagen, vergessen gehabt. Und eigentlich, als ich da in der ETH wir haben da so mit, ich bin so immer in einem Nebenauftrag gesehen, also als Mitarbeiter, wo wir haben, wie sagen wir im Deutschen, La Molasse ist Sangstein, glaube ich, sagen wir Deutsch. Wisst ihr, Sangstein? Die Kathedrale von Lausanne ist mit Sangstein gebaut. Und das Problem ist, beim Sangstein fallen so Schichten weg. Und die Frage war, und die Studie, die ich damit mitgearbeitet habe, ich habe sie natürlich nicht geleitet, das ist nicht meine Kompetenz, aber es hat ein bisschen Kompetenz in anderen Bereichen gebraucht, in Mechanik und Elektronik. Warum das so breite Schichten vom Sandstein wegfallen und nachher wieder warum nicht nur fein Sand und so weiter. Und da gibt es verschiedene Theorien, wo sicher inzwischen, das ist wie bei den Attraktoren, ich will nicht da viel reden, weil es sich alles wieder gewechselt hat. Ja. Und eines war ich so in einem Keller von der ETH zu Lausanne, wo ich da so musste, Proben untersuchen und so ein paar Stunden in einem Bunker hocken. Und plötzlich habe ich angefangen beten in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Ich dachte, jetzt tust du anfangen spinnen. Jetzt, ich bin ein Bauer, ich bin ein logischer Berner, ein Jurassier. Ich habe nicht gern, was so ein bisschen Betrug ist. Ich habe nicht gern, wenn man die Leute mit Emotionen aufschalten, dass sie etwas machen, was sie nicht haben beschlossen. Das alles ist mir sehr fremd. Und irgendwie bin ich so in einem Keller nicht, bin ich da so eingerutscht in die Praxis von ich würde sagen, von persönlicher Zunge reden, wo mehr so, ich würde sagen, im Neuen Testament als eine Möglichkeit gegeben wird im Bereich Zungenreden. Es gibt ja verschiedene Zungenreden. Es gibt den gesungenen Gesang, es gibt Zungenreden, wo man vor der Gemeinde macht und tut interpretieren, dass man nicht dort müde macht mit seinem Zungenreden. Und dann gibt es persönliche Zungenreden, wo es heisst, es ist für die persönliche Erbauung. Ich sage vielmal, das ist eine Gabe, das ist wie etwas, was im Badzimmer bei mir passiert, mit Gott. Also in meiner Intimität mit Gott ist es eine Gabe, die mir hilft, dass ich mutig bleibe und dass ich Motivation behalten kann. Es ist nicht eine Gabe, das ist wie, wenn ich die Zähne putze, mache ich das nicht vor euch und würde nicht euch einladen, ins Badzimmer kommen und sagen, kommt jetzt schauen, wie ich es mache. Darum habe ich auch einfach verstanden, dass Gott das an Leute geben kann, die er auf diese Art aufbauen möchte, und diesen Leuten gibt er das nicht. Ich sage gerne denen, die das nicht bekommen haben, eigentlich bist du vielleicht schon genug gebaut, dass du das gar nicht brauchst. Versteht ihr? Es sind Leute, die haben andere Wege, für ihren Glauben aufzubauen, als Zungenreden. Aber es ist auch wichtig, wenn man weiss, dass man vor Gott nicht durch den gleichen Weg müssen oder sollten gehen. Ja, das sind so ein paar Elemente aus meiner Biografie und von dort aus eigentlich langsam die Erfahrung, wie nachher Gott hat angefangen führen, nachdem eben so während der Gebetszeiten, am Anfang bin ich sehr unsicher gewesen, oder wenn man so in der Gebetszeit ist, einen Eindruck bekommt für jemanden, was wird man jetzt dürfen sagen, ist das nicht se prendre la tête, oder ist das nicht hochmütig zu werden, wenn man sagt, ich habe den Eindruck, Gott sagt dir, oder bis ich zu dem Hobby, hat es viel Energie gebraucht. Und man darf sich auch trompieren. Und wenn man sich trompiert hat, ist es so wichtig, dass man sagt, excuse, ich habe nicht gut gehört. Und wenn man für jemanden betet, der nicht gesungen wird, vielleicht nicht denken, er hat nicht Glauben gehabt, vielleicht hat er nicht Glauben gehabt. Versteht ihr? Wenn man in diesem Prozess, in diesen Situationen auf die anderen zeigen, hilft es nicht viel. Und es hilft auch nicht viel, sich zu comparer, sich vergleichen. Ja. Du musst das Gleiche haben wie ich, oder ich will wie du sein. Das hilft nicht viel. Wichtig ist einfach, dass man darf so zu einem Moment kommen, wo man sagt, der Chef ist Chef, er gibt seinen Heiligen Geist all denen, die ihr Herz auf ihn ausrichten. Und ich werde nachher am Nachmittag von der Taufe vom Heiligen Geist reden. Und natürlich ist es auf einem Weg eher leer, wenn man sagt, die Taufe vom Heiligen Geist ist nur da, wenn man Zungen reden kann. Das war eine Mode in der Pfingstschmähenzeit lang, wo vielleicht noch gewisse eng denkende Pfingster in der US findet man noch so Gemeinden, die das so formulieren, theologisch, aber biblisch hat das wenig halt. Ich tue noch so zum Abschließen sagen, dass es wichtig ist, dass wir noch so bewusst sind, warum haben wir in unserem Glaubensleben als Christen vielleicht noch so ein bisschen Hemmungen mehr mit dem Heiligen Geist zum Beispiel als mit Jesus? Ich würde da gerne noch so ein paar Sätze sagen. Ich denke, es hat etwas zu tun mit unserer Täufergeschichte. Unsere Täufergeschichte hat natürlich in Zürich angefangen und ist in Zermittal gekommen, nach Jura und so weiter. Aber Es ist also mit der tiefen Geschichte, in der letzten Forschung, da bin ich ein bisschen sicherer als bei den Traktoren, ist es so, dass man eigentlich merkt, das Teufeltum ist verschiedenen Orten aufgekommen. Natürlich in der Schweiz zuerst und dann sehr schnell auch im Elsass, in Straßburg, in Holland. Und die Gruppen hatten gewisse Verbindungen gehabt, und doch nicht so stark. Und ich möchte gerne reden vom Täufertum in Münster. Münster, das ist dort, wo ein Täuferreich aufgebaut worden ist, wo Täufer im Gemeinderat die Mehrheit hatten. Und dann ist man gesehen, wenn katholische Mehrheit ist in der Stadt, dann ist die Stadt katholisch. Oder wenn sie reformiert ist, dann ist sie reformiert. Und in Münster, in Westfalen, hatten Täufer Mehrheit im Gemeinderat. Das ist eine lange Geschichte, die ich noch nicht lang mit müde machen, aber es war so, dass ein lutheranischer Pastor, der so ein bisschen selbstständig geworden ist gegenüber der lutheranischen Bewegung, sich den Täufer hat angeschlossen. Und dann hat die Täufer, die da sind, und die Lutheraner, die zu ihnen gekommen sind, die den Lutheranismus verlassen haben, die haben dann die Mehrheit in der Stadt und haben eben das Täuferreich dekretiert. Und das gibt auch Geschichtsbücher und viel zu erzählen. Und es gibt auch noch Forschungen, die bis heute stattfinden. Und dort drinnen ist eigentlich eine Geschichte, wo man daraus lernen und spüren, dass die Leute haben wollen, dem Heiligen Geist enorm Platz geben und sagen, wichtig ist nicht so sehr Bibel lesen. Viel wichtiger ist, zu hören, was der Heilige Geist sagt. Und die Kontrolle, die die Bibel noch haben auf das Reden vom Heiligen Geist, da wollen wir gar nicht davon hören und wissen, das sind nur die, die eng denken, die da die Bibel machen, mitzureden. Und eigentlich die Täufer in Münster haben so Prophesien anfangen zu brauchen, wo man sagt, ja, es hat viele Witfrauen gehabt, man darf mehrere Frauen haben, oder der Chef hat eine Prophetie bekommen, oder man darf anfangen, Leute töten, auch wenn sie ihm nicht passen. Auch als Täufer ist man ja gewaltlos gewesen, und dann ist man wieder gewaltsam geworden, und so weiter. Und eigentlich in dem Chaos, wo das Münsterreich von Münster hat gegeben, das ist 1634 bis 1635 gewesen. Hat es irgendwie eine grosse Verwirrung gegeben in Holland, in Deutschland, wo man hat versucht zu sagen, ihr seht, all die Täufer, wenn sie ein bisschen mehr Macht haben oder ein bisschen mehr Freiheit haben, dann gibt es das, was man in Münster finden kann. Und der Menno Simon ist eigentlich aufgrund von dem aufgestanden, das ist der Zeiten. Und die Theologie von Menno Simons ist eigentlich ein bisschen eine Abwehr gegen die Problematik von Münster, wo man sagt, natürlich braucht es den Heiligen Geist, aber dann braucht es viel Disziplin und viel Gemeindezucht, dass man nicht in die Sachen wieder reinkommt. Und eigentlich haben wir als Nachfolger vom Täufertum doch etwas von der Impfung, oder, wo der Menno Simons hat gebraucht, mitbekommen, wo man nicht die Angst gegenüber zu wirken vom Heiligen Geist sicher ein bisschen unbewusst mit uns tragen. Es gibt ja seit ein paar Jahren so Gruppen, ich gehöre auch zu einer Gruppe, die jetzt der nächsten Weltkonferenz sind, so werden wir grünes Licht bekommen, noch so die Münstergeschichte möchte ich aufarbeiten. Wir haben so den Eindruck, es wäre gut, wenn wir einmal, ähnlich wie im Täuferjahr hier in Memmental oder in Zürich, zwischen den Reformierten und den Täufern, nochmal so einen Maßstein könnte setzen, weil dort haben nicht die anderen uns gegenüber gefällt, sondern wir haben viel gefällt, den anderen gegenüber. Lange hat man gesagt, ich werde mit dem abschließen, betreffs Täufertum Münster, lange hat man gesagt, ja, die Täufer in Münster, das sind nicht richtige Täufer, das sind andere Täufer. Das ist eine einfache Ausrede. Geschichtsforscher bis heute, oder Dieter Götz, der in Deutschland arbeitet, sagt, es hat immer Beziehungen gegeben, von diesen Münstertäufer mit Straßburg-Täufer und letztlich auch mit den Schweizer-Täufer. Also, wenn man sagt, das geht uns nicht an, das ist in der Familie ein Problem, das sind nicht einmal Cousins, versteht ihr? Dort tun wir nicht gut arbeiten. Ich tue noch das Zweite sagen, was wahrscheinlich uns hilft, dass wir Angst haben vom Wirken vom Heiligen Geist. Das ist die sogenannte Berliner Erklärung 1909. Und das sind nachher viele Leiter von Deutschland zusammengekommen, die gesagt haben, die aufkommende Pfingstbewegung ist letztlich eine Bewegung, die kommt vom Satan. Geistesgaben, Zungenreden, das kommt vom Teufel. Ich sage, sie Berndeutsch, sie tun es besser schreiben, aber es ist so geschrieben. Und eigentlich, die Berliner Erklärung ist etwas, das in der Schublade ist gesehen, bei unseren Bibelschulen, auch in Emmaus, die ich besucht habe, bis in den letzten Jahrzehnten. Wo man das nicht mehr ständig formuliert hat. Aber das ist wie, wisst ihr, wie wenn man eine Bauerei kauft, dann hat man so alte Akten, die sind zwar verstaubt, aber die sind gleichgültig. Oder? Wenn man gekauft hat, hat man gekauft. Oder verkauft hat man verkauft. Und eigentlich erst in 2009, sozusagen 100 Jahre nach der Berliner Erklärung, sind die Nachkommen von diesen Hauptbewegungen, wir können sagen klassische, evangelikalische Persönlichkeiten, in Berlin wieder zusammengekommen, um Schulden zu bekennen. Und zu sagen, hilf uns, Heiliger Geist. Und zu sagen, eigentlich, was wir dann gesagt haben, war ein Fehler. Ich will mit dem kommunizieren, all die Themen können wir natürlich jetzt weit aufbauen hier. Ich bin auch nicht Kompetenz für das. Aber ich würde sagen, sicher haben wir in unserer Biografie so Marsteine, die uns hemmen. Und wenn man sie identifizieren, darf man sagen, wir lassen uns nicht von diesen Marsteinen aufhalten und dürfen ein paar weitere Schritte mit Gott machen.